Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Juni 2026 mit einer explosiven Nachricht.
Brummen.
Der Flamingo-Revolution.
Schlachten.
Russland.
Altern.
Schamschaft zu Südkorea.
Anstehen.
Einer guten Nachricht.
Börsentickern.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Du hast heute mit substantivierten Verben was?
Ich hab gedacht, mach mal was anderes.
Ich fange mit der exklusiven Nachricht an. Die wurde eingereicht von Bits United auf Mastodon und zwar als skurrile Nachricht. Aber so skurril fand ich sie jetzt eigentlich nicht, fand es eher traurig. Und zwar hat die BSR, das ist kurz für Berliner Stadtreinigung, eine ganze Ladung eines kompletten Müllautos in Neukölln in der Nähe vom Hermannplatz auf der Straße entleeren müssen.
Ah ja gut, das ist ja so eine Gegend, da merkt man das gar nicht.
Oh, ey, Holger. Und zwar, weil ein Lithium-Ionen-Akku oder ich glaube sogar mehrere Lithium-Ionen-Akkus, die irgendwer in den Hausmüll geworfen hatte, Feuer gefangen hat.
Und ja, es waren schon größere, ne? Also Fahrradakku oder sowas war das, ne?
Das waren wahrscheinlich Fahrradakkus. Das ist dann auch was, was dazu neigt, Feuer zu fangen, weil da einfach wahnsinnig viel Energie drin ist, was ja auch super ist, weil dann kannst du damit weiterfahren. Aber manchmal, wenn die dann zum Beispiel beschädigt werden, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, wenn die mit ganz viel anderen Müll in so einem Müllauto rumklonkern, dann kann es halt auch gefährlich werden. Und vor allem können dann auch giftige Gase auch austreten, wenn so ein Ding brennt oder wenn auch einfach irgendwas anderes in dem Müllauto brennt.
Naja, und diese Müllautos, die pressen ja, glaube ich, auch den Müll zusammen. Ne? Und ja, Druck auf Müll macht sowieso Hitze. Das sind dann noch größere Probleme. Ja.
Ja, jedenfalls ist das ganz schön scheiße und deswegen auch bei hohem Bußgeld verboten. Also wenn man da erwischt wird, dann sind das irgendwie 100.000 Euro Strafe oder so. Und ich dachte, ich erkläre nochmal, wenn man das nicht weiß, wohin mit solchem Müll. Also nicht nur Lithium-Ionen-Akkus, sondern die Leute schmeißen ja ihren Elektroschrott immer noch in den Hausmüll. Und eigentlich ist es ganz einfach. Also die Faustregel lautet, der Laden, von dem du das hast, dem kannst du es auch zurückgeben, der muss das nehmen. So.
Da musst du dann aber auch noch die Rechnung haben wahrscheinlich,
nein,
ne?
Nein, nee? Musst du nicht. Der muss das nur verkaufen. Also so ein Gerät muss
so,
der verkaufen.
Okay, ein
also
gleiches.
Du hast,
okay.
Du hast eine Mikrowelle bei einem Saturn oder Mediamarkt oder sowas gekauft, dann kannst du Mikrowellen alle wieder dahin zurückbringen, zu diesen Läden.
Ach.
Wenn die sowas verkaufen. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Wertstoffhöfe und so weiter. Aber für mich zum Beispiel ist das immer relativ weit und umständlich und nicht so einfach. Und ich habe dann auch entdeckt, dass man bei Baumärkten auch sehr viel loswerden kann. Bei meinem Baumarkt haben sie direkt im Eingangsbereich so eine Tonne. Da kann Elektroschrott rein. Und seitdem ich das weiß, landet Elektroschrott, wenn er nicht so groß ist, immer gleich in meinem Alltagsrucksack. Und wenn ich dann das nächste Mal eine Hunderunde beim Baumarkt vorbei mache, wo der Hund übrigens auch rein darf, das war auch so eine Hui, juhu.
Was, in den Container, in den Schrottcontainer vom Baumarkt?
Nee, in den Baumarkt.
Ach so.
Ja. Und der Hund kommt nicht in die Tonne, nein. Naja, jedenfalls, also ich fand es keine skurrile Nachricht, sondern ein bisschen traurig und habe es trotzdem aufgegriffen, weil es soll ja durchaus auch schlaue Leute geben, die einfach gedankenlos ihren Elektroschrott in den Hausmüll werfen. So. Und ich möchte nicht, dass WochendämmerungshörerInnen und Hörer sowas machen. Deswegen. Aber ich habe auch noch eine skurrile. Ist auch nur die Zusammenfassung einer anderen Nachricht, die ich bei Blue Sky gefunden habe. Nämlich dieses Politiker nutzt KI, um Texte zu schreiben, Meme, was wir ja gerade in Deutschland haben. Da hat Lorenz Meyer auf Blue Sky geschrieben, Zitat, Bundesdigitalminister Carsten Wildberger, CDU, warnte im Bundestag, Kinder dürften ihr Denken nicht an Chatbots auslagern.
Das war so unglaublich.
Die Rede stammt laut Zeit weitgehend von einem Chatbot. Zitat Ende.
Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe gerade auch für Übermedien mit dem Host des KI-Podcasts von der ARD gesprochen. Es ist ja so ein Zwei-Komponenten-Ding, was da gerade rumgeistert. Ne? Das eine ist, dass halt ein paar Journalisten, interessanterweise nur Typen bisher, glaube ich, dass ein paar Journalisten ihre Texte im Wesentlichen, wenn nicht komplett von KIs haben schreiben lassen und sie trotzdem veröffentlicht haben unter ihrem Namen. und dafür wahrscheinlich auch Geld bekommen haben. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, dass Politiker, also zum Beispiel Mario Vogt, der thüringische Ministerpräsident, und auch Wildberger, der Digitalminister, Gastbeiträge und teilweise Reden wohl von der KI haben schreiben lassen. Und das finde ich, also bei den Journalisten ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen egal. Warum das so ist, könnt ihr euch alle anhören im Übermedien-Podcast. Holger ruft an. Bei den JournalistInnen ist mir das ein bisschen egal. Bei den Politikern aber nicht. Weil ich gebe beiden Institutionen, der Politik und dem Journalismus per se, der Politik durch mein Wahlverhalten, einen Vertrauensvorschuss. So. Das heißt, bei Politikern vertraue ich darauf, dass das, was die erzählen und das, was sie sagen, auch das ist, was sie wirklich denken. Und nicht, was irgendetwas anderes für sie gedacht hat, was sie sich dann zu eigen machen. Beim Journalismus ist mir das nicht so wichtig, weil da geht mein Vertrauensvorschuss ins Handwerk. Also in die Strukturen, die in Redaktionen herrschen, in die Regeln, nach denen Journalismus sauber ausgeführt wird und sowas. Darum ist mir das da ein bisschen egaler. Aber ich finde das ganz interessant gerade, was da passiert. Aber also weil bei Politikern kann ich das nicht verzeihen. Journalisten ist mir Schnurz.
Na, wirklich?
Ja.
Nee, überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass auch Journalisten damit so ein bisschen mit dem Arsch einreißen, was vielleicht am letzten Rest von, ich sag mal, Berufsethos oder so noch da sein könnte. Ich finde es wirklich ganz schlimm und ich finde es auch wirklich gefährlich, weil es gibt ja diesen Fall von einem Autor, der so einen New York Times Bestseller über Wahrheit geschrieben hat, die Zukunft der Wahrheit oder irgendwie sowas, ich weiß gerade nicht, und der dafür auch KI genutzt hat und die KI hat halluziniert und hat irgendwelche Zitate halluziniert und so. Und das ist halt, was passiert. Und damit wird Journalismus unvertrauens.
Also, Klaus Relotius hat Menschenländer, Abenteuer halluziniert. Ne?
Ja, ich weiß.
Das passiert immer wieder. Journalismus ist aber durch sein Handwerkszeug dazu in der Lage, genau sowas auch zu verhindern, beziehungsweise sauber aufzuarbeiten.
Ich finde, es sollte gar nicht erst passieren. Also, und das ist ja,
aber
auch
kannst du ja, ist ja ich finde auch, so viele Dinge sollten nicht passieren, aber es wird passieren. Das ist ja auch eine schiefe Bahn, ne?
Ja,
du lässt dir irgendwie 10% deines Textes von der KI machen oder du lässt es einfach nur redigieren und vielleicht noch ein paar Formulierungen schöner machen und so. Ansonsten hast du alles selbst geschrieben. Beim nächsten Mal sind es 11%, irgendwann sind es dann 95% und du kriegst es nicht gestoppt. Und das, ich gehe fest davon aus, dass das passieren wird. Aber der Kollege Schmalzried im Podcast hat halt auch gesagt, das eröffnet natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten der journalistischen Arbeit. So könntest du zum Beispiel, anstatt irgendwelche Neueinsteiger den ganzen Tag irgendwie Social Media machen zu lassen oder so, könntest du dir direkt rausschicken und sagen, geh da mal hin, guck dir das an, red mit ein paar Leuten und auf dem Heimweg kannst du das schon irgendwie in eine Sprachnachricht diktieren, die O-Töne, alles der KI hinschmeißen und wenn du in der Redaktion ankommst, hat das Ding schon mal einen Beitrag formuliert, den du dann überarbeiten kannst. Vielleicht wird Journalismus dadurch vielfältiger sogar.
Wenn man es klug nutzt, ne? Aber,
klar.
Wir reden gerade davon, ganz Texte von einer KI schreiben zu lassen.
Ja.
Und das finde ich schon, ist eine andere Nummer.
Weiß nicht.
Finde ich wirklich eine andere Nummer. Aber gut, ich bin da altmodisch.
Du bist aber auch, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, den ich auch so formuliert habe in dem Gespräch. Du erinnerst dich an die Namen der Autoren und Autorinnen von Texten, ich nicht.
Das stimmt.
Ja? Es gibt eine Handvoll Leute, das ist dann so wie Bernd Ulrich, Marc Schieritz, solche Leute. Also das ist ein halbes Dutzend Namen, wo ich denke, oh, die lese ich gern oder sowas. Aber im Grunde ist mir wurscht, welcher Name über dem Artikel steht, solange der Artikel ordentlich ist oder gut ist. Solange es ein guter Text ist. KIs können im Moment keine guten Texte schreiben.
Das kommt noch dazu.
Und darum wird das dann auch, also das ist ja auch immer ein Spiel zwischen Sender und Empfänger. Das heißt, wenn ich sage, ich habe da kein Problem mit und die präsentieren mir da und Texte, die ich mir irgendwie im Halbschlaf aus der linken Arschbacke hätte ziehen können, kaufe ich deren Zeitung halt irgendwann nicht mehr. Ne?
Übrigens, da fällt mir ein, das habe ich ganz vergessen, aber das ist auch skurril, die Laudatio von Julia Klöckner auf Harald Martenstein, der irgendeinen Preis gewonnen hat.
Stimmt, das Ding war auch durch. Ne?
Da hat auf jeden Fall eine KI angeschlagen und es gibt einen Part darin, der ich mag Besen nicht gerne, aber ich würde schon einen fressen, wenn das nicht KI wäre.
Es gibt diesen Besenhersteller, der bunte Borsten an seine Bürsten und Besen macht.
Ja, die sind voll schön.
Die sind vielleicht ein bisschen leckerer. Mhm. Also ein bisschen Fruchtgeschmack
Ich würde Naturborsten bevorzugen.
Naturborsten mit Fruchtgeschmack. Währenddessen gibt es Die Amis bezeichnen es als Deal. Es ist natürlich kein Deal, weil nichts, was sie machen, ist ein Deal. Die kennen nur kein anderes Wort dafür. Es gibt unter Vermittlung von Pakistan eine Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA. Die habe ich mir durchgelesen, ist sehr interessant. Reuters hat es komplett veröffentlicht und ich habe es mir übersetzen lassen von DeepL, dem besten Online-Übersetzer, den ich so kenne. Also das Ding macht mich immer völlig fertig, diese DeepL. Also ich denke so, naja, musst du dann nochmal, nicht, dass du dann irgendwie was falsch zitierst, musst du nochmal drüber. Und das Ding kriegt auch Semantik hin und sowas. Also es ist echt total abgefahren. Naja, ich habe es mir übersetzen lassen und zitiere auszugsweise, praktisch als kommentierte Lesung. Du darfst gerne mitmachen. Mhm. Es sind insgesamt 14 Punkte. Mhm. Ist einiges Geplänkel auch so. Punkt 1. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten im aktuellen Krieg erklären durch die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung die sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon. Und verpflichten sich von nun an, keinen Krieg und keine militärischen Operationen gegeneinander zu beginnen, von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander abzusehen und die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten. Das endgültige Abkommen wird die dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon, sowie die weiteren Bestimmungen dieses Absatzes bestätigen. Bla, 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 bla.
Darf ich schon kommentieren oder willst du weiter durchlesen?
Du darfst schon, aber damit nimmst du das Ende meines Vortrags vor.
Okay, dann halte ich den Mund.
Vorweg fürchte ich.
Du weißt, was ich sagen will.
Ich vermute, ja. Unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung, das war letzte Woche, die haben es unterschrieben. Unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung werden die Vereinigten Staaten mit der Aufhebung ihrer Seeblockade und aller Störungen oder Behinderungen gegenüber der Islamischen Republik Iran beginnen und die Seeblockade innerhalb von 30 Tagen vollständig beenden. Während dieses Zeitraums wird der Schiffverkehr proportional zur Anzahl der vom Krieg bestehenden Verkehrsverbindungen wiederhergestellt, bla 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 und so weiter. Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich ferner, ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des endgültigen Abkommens aus der Nähe der Islamischen Republik Iran abzuziehen. Das heißt, die fangen an zu verhandeln. Irgendwann gibt es ein Friedensabkommen, Waffenstillstand, was auch immer, wie sie es nennen mögen, was auch immer da drin steht. Wenn das Ding beschlossen ist, haben die Amis einen Monat Zeit, sich da zu verpissen. Mhm. Und sie werden fürchterlich darum ringen, was es bedeutet, in der Nähe der Islamischen Republik Iran zu sein. Ist das Saudi-Arabien? Ist das Zypern? Ist das, keine Ahnung, Türkei oder so? Naja, mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung wird die Islamische Republik Iran nach besten Kräften Vorkehrungen treffen. Wir bemühen uns wirklich, aber ne, nach besten Kräften, also das ist ganz schön. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, der Iran bemüht sich. Das ist wirklich ganz nett. Wir müssen mit besten Kräften Vorkehrungen treffen, um Handelsschiffen für einen Zeitraum von ausschließlich 60 Tagen die sichere und gebührenfreie Durchfahrt vom Persischen Golf zum Osmanischen Meer und umgekehrt zu ermöglichen. Das ist die Straße von Hormus, die damit gemeint ist. Das heißt, ab jetzt, für 2 Monate, bemüht sich Iran, dass du da sicher durchkommst und verlangt auch kein Geld dafür. Ob er nach 61 Tagen Geld dafür verlangt, dass du da durchfährst, das werden wir sehen.
Haben Sie es nicht schon angekündigt?
Wahrscheinlich, aber nicht. Hindernisse zu beschleunigen, also ne, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, technische und militärische Hindernisse zu beseitigen, sowie Minen zu räumen, was der Islamischen Republik Iran obliegt. Iran wird einen Dialog mit dem Sultanat Oman führen, um die künftige Verwaltung und die maritimen Dienste in der Straße von Hormus festzulegen, und zwar in Absprache mit anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfs, im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht und den Hoheitsrechten der Anrainerstaaten der Straße von Hormus. Wenn ich das Völkerrecht richtig interpretiere, sieht es vor, dass solche Dinge nicht unter Kontrolle gestellt werden dürfen. Also natürliche Meerengen sind frei zu passieren. Mal gucken, ob sie es hinkriegen, irgendwie trotzdem Geld dafür zu verlangen. Das würde mich nicht wundern. Vor allen Dingen in Absprache mit anderen Anrainerstaaten. Ja komm, wir nehmen 1 Million pro Schiff und ihr kriegt 100.000. Können wir machen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Achtung, verpflichten sich mal wieder, gemeinsam mit regionalen Partnern, einer endgültigen, einvernehmlich vereinbarten Plan mit einem Umfang von mindestens 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik Iran zu entwickeln. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, zusammen mit regionalen Partnern, also wer da Geld hat, Saudis und so, mindestens 300 Milliarden Euro Reparationen möglich zu machen. Ob jetzt die USA das aus Steuermitteln bezahlen oder ob sie Investoren zwingen oder andere Länder zwingen, im Iran zu investieren, wie auch immer, wenn es ein Friedensabkommen gibt, kriegt der Iran 300 Milliarden Dollar Reparationen.
Wahnsinn.
Außerdem verpflichten sich die Vereinigten Staaten von Amerika, alle Arten von Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran, einschließlich der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, primärer und sekundärer Art, nach einem im Rahmen des endgültigen Abkommens vereinbarten Zeitplan aufzuheben. Das heißt, sie werden, wenn sie verhandeln, darüber verhandeln, wie das funktioniert, so quid pro quo. Ne? Ihr zieht eure Truppen zurück, dafür dürft ihr ein bisschen mehr irgendwas verkaufen. Die Islamische Republik Iran bekräftigt, ja, sie bemühen sich wieder, dass sie keine Kernwaffen beschaffen oder entwickeln wird. Ist ja nicht so, dass sie das die letzten 30 Jahre nicht auch schon bekräftigt hätten. Die Islamische Republik Iran, die Vereinigten Staaten von Amerika, haben vereinbart, die Entsorgung der gelagerten Bestände an angereichertem Material gemäß einem einvernehmlich festgelegten Mechanismus im Einklang mit dem im Abschnitt 7 genannten Zeitplan zu regeln, wobei als Mindestmaßnahme die Verdünnung vor Ort unter Aufsicht der Internationalen Atomenergieorganisation vorgesehen ist. Da sind so viele Hintertüren drin, ich weiß überhaupt nicht. Ja, wir verdünnen das. Ah, hier sind die 400 Kilo von den 800, die wir in Wahrheit haben. Also wir sind mittlerweile, denke ich, wieder so blind im Iran, dass wir gar nicht wirklich wissen, über was für Mengen wir da sprechen.
Mhm.
Weil immerhin haben die Amis ja auch geglaubt, sie würden da mit einigen wenigen präzisen Militärschlägen das Regime ausschalten können. Tatsächlich haben die Amerikaner mit diesem Ding eher eine Kapitulationserklärung unterschrieben. So schön. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen die entscheidende Bedeutung der oben genannten nuklearen Fragen an. Ja, ja, ist wichtig. Und bekunden ihre Absicht, diese Fragen unverzüglich in den Verhandlungen anzugehen, um eine gegenseitige Einigung darüber zu erzielen. Das heißt, damit fangen sie an zu verhandeln.
Mhm.
Bekräftigen Sie. Nee, Entschuldigung, bekunden Sie.
Bekunden Sie.
Bis zum Abschluss des endgültigen Abkommens vereinbaren die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika, den Status quo aufrechtzuerhalten. Die Islamische Republik Iran wird den derzeitigen Status quo ihres Nuklearprogramms beibehalten und die Vereinigten Staaten von Amerika werden keine neuen Sanktionen verhängen und keine zusätzlichen Streitkräfte in der Region stationieren. Ab sofort.
Ja.
Ich weiß nicht, wie gut die Anreicherungsanlagen im Iran noch funktionieren, aber jetzt haben sie immerhin 2 Monate Zeit, ja, ein bisschen mehr noch aufzupimpen. Die Vereinigten Staaten von Amerika machen was, Katrin?
Weiß nicht. Was soll ich
verpflichten
jetzt?
Sich unmittelbar nach Unterzeichnung dieser Absichtserklärung und bis zur Aufhebung der Sanktionen vom US-Finanzministerium Ausnahmegenehmigungen für den Export von iranischem Rohöl, Erdölprodukten und Derivaten sowie für alle damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich Bankgeschäfte, Versicherung, Transport und so weiter, zu erteilen.
Ja, ich würde sagen, der Iran...
Unmittelbar nach Unterzeichnung, also eigentlich vor 3 Tagen schon sozusagen.
Ja. Der Iran hat echt ein gutes Geschäft. Also für den Iran ist es ein guter
Deal.
Das ist
der totale Hammer, ja. Die Vereinigten Staaten von Amerika, was machen sie?
Verpflichten sich.
Richtig, die eingefrorenen oder mit Beschränkungen belegten Gelder und Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Nach Inkrafttreten dieser Absichtserklärung werden sich die Vereinigten Staaten von Amerika und die Islamische Republik Iran im Rahmen der Verhandlungen einvernehmlich auf die Verfahren zur Freigabe dieser Gelder einigen. Ja, also es gibt Geld, wir gucken mal wie viel, 300 Milliarden gibt es dann im Zweifelsfall noch oben drauf. Diese Gelder, unabhängig davon, ob sie ursprünglich Konro verbleiben oder in vollem Umfang die Zahlung in jedem Fall des Zahlungs Islamischen Republik Iran zu entbegünstigen, nutzbar zu machen. Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen entsprechend zu erteilen. Zurück zu SWIFT. Dann wollen sie noch einen Durchführungsmechanismus einrichten, um die erfolgreiche Umsetzung der Absichtserklärung, die künftige Einhaltung des endgültigen Abkommens zu überwachen. Irgendeine sanktionierende Instanz, die man sowieso nicht braucht, weil die Amis machen werden, was sie wollen. Und die Iraner auch. Ja, das endgültige Abkommen wird durch eine verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats bestätigt. Eigentlich, und damit komme ich zu deinem Einwurf vom Anfang, wollten sich Iran und USA ab heute in der Schweiz treffen, um genau dieses endgültige Abkommen zu verhandeln binnen der nächsten 60 Tage. Aber abgesagt. Die USA sagen, aus logistischen Gründen. Das Treffen sei bloß verschoben. Der Vizepräsident sagt, unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiß nicht genau wann. Geht aber davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende schon starten können. Eventuell ist es auch wieder so ein Pump-and-Dump-Scheme und irgendjemand in der US-Regierung verdient jetzt wieder Geld daran, dass es sich in ein paar Tage verzögert. Iran selber sagt bisher nicht wirklich was. Also bisher Freitag, 19. Juni, 13.27 Uhr, das eskaliert ja doch immer recht schnell. Die Spekulation, also meine spontane Spekulation und auch die ich so diversen Kommentaren entnehmen konnte, ist, ich zitiere nochmal Punkt 1 aus dieser Absichtserklärung.
Ja.
Sie erklären, durch die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung die sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operation an allen Fronten, einschließlich im Libanon.
Tja.
Da können die Amis sagen, ey, sorry, wir waren es nicht.
Ja, die, aber ihre Verbündeten. Scheiß
Israel, blame Canada. So, weißt du?
Ja.
Geht aber noch weiter, der Text. Und verpflichten sich von nun an, die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten. Und genau das hat nicht stattgefunden. Stattdessen hat Israel am Donnerstag tüchtig weitergebombt im Südlibanon, heute glaube ich auch wieder. Und darauf scheinen die USA keinen Einfluss mehr zu haben.
Nö, haben sie auch nicht. Hatten sie auch nie.
Kann sein, ja.
Na, es gab doch
also Netanyahu ist hart genug, um, ja.
Es ist ja nicht ja alleine Netanyahu. Also es gab ja vor ein paar Wochen einen angeblich eskalierten Telefonanruf zwischen Trump und Netanyahu, wo Trump ihn verrückt genannt hat. Und also wirklich angeblich ausgerastet ist. Wir waren jetzt alle nicht dabei. Das sind Quellen aus dem Weißen Haus, die das so kolportiert haben. Aber die machen, was sie wollen. Und das geht ja schon eine ganze Weile so, dass eigentlich die USA versuchen, irgendwie mit Iran ein Ende dieses Krieges herbeizuführen und Israel die ganze Zeit alles mit dem Arsch einreißt.
Wobei, ich weiß nicht, ob es ohne, dass Israel das mit dem Arsch einreißt, besser geklappt hätte. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die USA, die können das nicht. Die scheinen mir auch jegliches Personal verloren zu haben, die sowas sinnvoll verhandeln, eintüten und sonst wie können. Und immerhin darf man nicht vergessen, dass die USA sich von Israel haben überhaupt erst in diesen Krieg reinquatschen lassen. Naja, ich weiß nicht, ob da jetzt gerade so irgendwie so ein Automatismus passiert. Ja? Wir haben das mit dem Libanon nicht hingekriegt, darum brauchen wir jetzt noch nicht anzufangen. Wir versuchen jetzt weiter Netanyahu auf Kurs zu kriegen oder sonst wie was.
Ja,
wir müssen mal gucken, es bleibt abzuwarten, wie seit vielen, vielen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, in der Frage, was passiert denn da eigentlich im Iran mit dem Iran. Währenddessen redet niemand über die Menschen im Iran, wollte ich nur mal gesagt haben, weil dieses Arschlochregime da, ja, das ist immer noch aktiv.
Das
und zwar genau so, wie es seit Jahrzehnten aktiv ist und wie wir vor ein paar Jahren diese Frau-Leben-Freiheit-Proteste gesehen haben. Das ist alles noch da. Das darf man nicht vergessen.
Ja, klar. Und es ist aktiver denn je. Es gibt Hinrichtungen. Ja. Und also es ist wirklich, es geht weiterhin extrem brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Ja.
Einen habe ich noch. In der Taz habe ich den gefunden. Als Iran und die USA im November 2013 das Interimsabkommen zum Atomdeal unterzeichneten, twitterte Trump: Was für ein mieser Deal, den wir mit dem Iran abgeschlossen haben. Wir bekommen nichts außer Spott über unsere Dummheit. Die bekommen alles, einschließlich Aufschub und jede Menge Geld.
Badum.
Ja.
Tja. Nee, Holger, das ist dreidimensionales Schach, das musst du verstehen.
Fünfdimensionales Schach. Außerdem, that's not what America is about. Leute, ey.
Ja, besonders schön fand ich diese Woche, wie J.D. Vance dann in Israel die Israelis beschimpft hat. Donald Trump sei ja der Einzige, der noch an ihrer Seite sei. Alle anderen seien ja schon gegen Israel. Das fand ich, da habe ich dann gedacht, ja, so wirst du bestimmt die Israelis überzeugen, dass sie das machen, was du willst, indem du sie beleidigst.
Alle anderen außer der Bundesrepublik Deutschland sind gegen Israel.
Ja, das ist auch.
Ja, also in Bezug auf uns scheinen die wirklich fast alles veranstalten zu können, wo sie Bock drauf haben.
Mhm. Naja. Gucken wir mal an den östlichen Rand Europas und zwar auf die Flamingo-Revolution. Flamingos, das sind so Vögel, die sind rosa und die stehen oft nur auf einem Bein. Mhm. Und
weißt du auch, warum die rosa sind?
Ja, weil sie so Planktonzeug fressen, wo ganz viel Carotinoide oder sowas drin sind. Und deswegen,
ich dachte, weil sie Schrimps essen Und wo es keine Shrimps gibt, sind Flamingos grau. Habe ich mal gelernt.
Naja, es muss schon über die Nahrung, zu sich genommen werden, aber ich dachte, es sei Plankton. Aber was soll's. Jedenfalls gibt es die auch in Albanien, also Flamingos, nicht Plankton. Das wahrscheinlich
das finde ich viel, das finde ich viel krasser. Ich habe auch schon, wo war denn das? Was in Karlsruhe, Heidelberg irgendwo, Flamingos gesehen?
Also und so jetzt frei Albanien.
Und ich denke, bei Flamingos denke ich immer, ah ja, Miami. Ne, weil im Vorspann von Miami Vice waren immer Flamingos. Und das hat sich so tief bei mir eingebrannt, dass ich Flamingos nicht, also mich irritieren Flamingos, wenn sie nicht mit Miami, in Miami, aus Miami kommen.
Und Albanien ist ein Land, das für Touristen aktuell immer spannender wird. Also ich habe jetzt nur Bilder gesehen im Internet, aber die fand ich schon sehr schön. Das scheint eine wirklich tolle Natur zu sein da, gerade auch an der Küste entlang. Und das Problem ist ja, wie so oft hast du noch so natürliche Küsten und irgendwie alles ist schön und idyllisch und so, solange das Land relativ arm ist und deswegen auch schlechte Infrastruktur hat, also zum Beispiel wenig asphaltierte Straßen. Die Leute leben recht einfach, weil sie einfach auch gar nicht so viel Geld haben für mehr. Und solange das so ist, geht es oft der Natur besonders gut. Wenn dann aber die Wirtschaft ankurbelt und Straßen gebaut werden oder verbessert werden und dann auch Wohnmobile zum Beispiel da langfahren können, dann wird relativ schnell auch der Tourismus als, oh, ein lukrativer Wirtschaftszweig, ja, irgendwie entdeckt. Und dann kann es für die Natur heikel werden. Für die Natur und aber auch die Einheimischen, muss man sagen. Weil die Einheimischen ganz oft, verglichen zum Beispiel mit vielen Westeuropäern oder auch US-Amerikanern oder auch Asiaten, arm sind, also vergleichsweise arm, die haben weniger Geld. Und darum gibt es zum Beispiel für viele Ausländer Land und Immobilien in Albanien, was ein Schnäppchen für die ist. Für die Bevölkerung selbst ist es aber so, sie könnten sich das jetzt noch nicht leisten. Ja? Also das heißt, da findet gerade so ein bisschen auch ein Ausverkauf statt und teilweise auch der schönsten Region des ganzen Landes. So. Und deswegen wird da ein Flughafen gebaut, wird ein Yachthafen gebaut und soll auch ein Luxusresort gebaut werden im Wert von 1,4 Milliarden Euro. Auch mitten im Naturschutzgebiet. Und dieses Luxusresort, das quasi im Naturschutzgebiet der Flamingos gebaut werden soll, hat den schönen Namen Sazan Island Resort und sein Spitzname ist Kushner Island.
Ach guck, machen Sie sich wieder, versuchen Sie.
Und jetzt ahnst du schon, ne? Jared Kushner und Ivanka Trump, das ist die Tochter von Donald Trump, die stecken da dahinter. Die waren wohl 2021 mit ihrer Yacht unterwegs und haben die Insel entdeckt, wie Ivanka in einem Interview gesagt hat, was dann in Albanien auch nicht so gut ankommt, dass sie hat diese Insel entdeckt. Und haben sich in die Insel verliebt und deswegen haben sie sich entschlossen, sie wollen es kaufen und wollen da ein Luxusresort für, ich glaube, 1000 Gäste oder so hinbauen. Und möglich ist das alles überhaupt nur deswegen, weil das albanische Parlament 2025 zugestimmt hat, dass man nun auch in Naturschutzgebieten bauen darf.
Ja, komisch. Wir hatten da einen Präsentkorb abgegeben.
Komischer Zufall, ne? Ivanka Trump möchte gerne im Naturschutzgebiet bauen.
Sehr komisch.
Und schon stimmt das albanische Parlament zu. Ja, entsprechend wurde jetzt dieses Jahr im Mai ein Zaun errichtet, weil da gibt es jetzt eine Baustelle und an Baustellen errichtet man Zäune. Warum es direkt ein Stacheldrahtzaun sein musste, weiß ich nicht. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber vielleicht haben die sich schon gedacht, dass nicht alle das so gut finden, was die da machen. Und dann begannen eben auch die Proteste. Die gehen jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen oder so. Und ich glaube, das wäre auch alles bei uns nicht unbedingt in den Nachrichten gelandet, wenn nicht erstens am 30. Mai bei diesen Protesten ein Mann von den privaten Sicherheitsleuten, also Kushner Island Sicherheitsleuten, verletzt worden wäre. Das hat dann eine ziemliche Welle der Empörung ausgelöst und da ist dann sogar der örtliche Polizeidirektor danach zurückgetreten. Und wenn nicht B, der albanische Regierungschef, der heißt Edi Rama, Anfang Juni bei CNN ein Interview gegeben hätte. Und CNN hat jetzt ja dann doch eine relativ große Reichweite. Das Ganze habe ich auch mitgebracht, hören wir gleich mal rein. Jedenfalls ist danach so die internationale Aufmerksamkeit, kann man sagen, erst so richtig hochgegangen. Und ich fand sehr interessant, was seine Argumente sind in diesem ganzen Ding. Hören wir mal rein.
Let me get first of all your reaction to the protests that we have been seeing, both in the capital in Tirana, coastal towns, over this development that is linked to Jared Kushner. How do you respond, sir, to the protests and indeed to their concerns?
First of all, thank you for giving me the opportunity, because I hate to say it, but it is quite an impression to feel the burden of the fake news coming even from very highly respected, in my eyes, outlets. And just to rectify, you said protests across Albania. This is fake. There are no protests across Albania. There is a protest in the capital city. We are in a hybrid war. Albania is under attack from enemies that we know very well. It's under attack from competition that it's very, very strong in our part of the Mediterranean. It's under attack from thousands and hundreds of thousands of bots that have been created to create all this storm.
Also, was sagt er? Er sagt, das ist alles Fake News. Also, es finden überhaupt nicht überall in Albanien Proteste statt. Er sagt, Albanien wird angegriffen von Fake News und von Bots, die Fake News verbreiten und von Feinden, die sie sehr, sehr gut kennen.
Genau, wir wissen ja alle, wer gemeint ist. Ist typischerweise eine Verschwörungstheorie gegen liberale Ordnungen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sind die denn so drauf? Wie ist denn die Regierung von Albanien so drauf? Sind das auch so Putin-Plugs?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind die gewählt worden als Pro-Europäer. Und das war auch eine sehr, oder es war ein sehr wichtiges Thema bei der letzten Wahl, der Weg nach Europa. Und vor einem halben Jahr noch etwa war auch der Weg nach Europa so weit offen, dass man gesagt hat, also Albanien ist auf jeden Fall das nächste EU-Mitgliedsland. Also das, die sind als nächstes dran.
Warum nennt er nicht dann Ross und Reiter?
Ja, so ein bisschen tut das. Also es geht natürlich um Italien, Montenegro, alle, die sonst auch noch an dieser Adriaküste entlang irgendwie Tourismus machen und die nicht wollen, dass Albanien da jetzt auch mitmacht und dass es von den Touristen sozusagen entdeckt wird. Also ich habe auch gedacht, als ich das mir alles angeschaut habe, so, ach, da könnten wir auch mal mit dem Bus hin, ne? Ja, genau. Und ist natürlich auch nicht so teuer da. Und also es ist natürlich nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass die Konkurrenz was dagegen haben könnte, dass Albanien da jetzt auch mitmacht. Und Montenegro und Italien haben ja teilweise schon ganz schön ihre Küsten voll gepflastert mit Hotels. Und die Angst ist, dass jetzt Albanien das auch machen könnte. Aber natürlich sind es nicht Fake News, sondern was da passiert, ist schon, dass diese Flamingos, also die sind jetzt übrigens einfach das Symbol der Proteste. Deswegen redet jetzt auch die ganze Welt von der Flamingo-Revolution in Albanien. Die Regierung tut halt so, als sei, dass da in Naturschutzgebieten gebaut wird, einfach gar kein Problem. Ja? Und deswegen sind die Protestierenden auch so ein bisschen sauer, nicht nur auf Kushner und Trump, sondern die sagen jetzt, ja, die da oben, also die Machthaber, weil nämlich auch der Chef der größten Oppositionspartei im Parlament kein Problem damit hat, dass das jetzt alles bebaut werden soll, die machen hier unsere Natur kaputt. Und es ist nicht nur wegen der Flamingos doof, sondern, hab's ja gerade schon gesagt, Albanien will EU-Mitglied werden. Das Beitrittsverfahren läuft schon relativ lange und es war eigentlich in Aussicht, dass es bald soweit ist. Blöd ist halt, dass an die EU-Mitgliedschaft auch Umweltstandards gebunden sind. Und die muss Albanien halt erfüllen, wenn es beitreten möchte. Das heißt, was da gerade passiert und was die gerade machen, ist wirklich auch eine Gefährdung dieses Beitrittsprozesses. Also es könnte ihn verzögern. Und genau das haben wir diese Woche gesehen. Im EU-Parlament wurde da nämlich auch über Albanien gesprochen und wie ernst das Land eigentlich den Umwelt- und Naturschutz jetzt nimmt. Und überraschend hat das EU-Parlament tatsächlich mehrheitlich dafür gestimmt, dass das Kushner Island-Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, gestoppt werden sollte. Zumindest bis eben eindeutig wirklich geklärt ist, ob das überhaupt vereinbar ist mit, das ist Kapitel 27 des EU-Beitrittsprotokolls, das sogenannte Umweltkapitel. So. Und deswegen glaube ich, protestieren die Leute inzwischen da gar nicht nur für das Naturschutzgebiet. Das natürlich auch. Und gegen reiche Leute, die einfach daherkommen und sich alles kaufen und privatisieren. Und dann kann ja auch die einheimische Bevölkerung, die wird nicht in dieses Luxusresort gehen und da zu Gast sein. Ne?
Es ist ja auch noch in Ordnung. Ja? Also das ist ja völlig in Ordnung, dass es irgendwo ein Luxushotel gibt.
Ja.
Wo ich mir den Eintritt nicht leisten kann. Aber was ich mir gerne leisten möchte, ist eine Wohnung nebenan, in der ich wohne, während ich dann in diesem Luxushotel zu meiner Arbeit gehe. Und typischerweise ist es ja auch so, dass dann auch die Peripherie verdrängt wird.
Ja. Naja, und es ist halt tatsächlich so, in Albanien wollen 91% der Menschen, dass Albanien EU-Mitglied wird. Sprich, auch deswegen sind sie sauer. Und dann kann man spekulieren, also warum macht er das, der Edi Rama? Warum auch erstellt er dann solche Verschwörungstheorien gegen die Protestierenden? Und manche sagen, naja, weil er besonders gern gute Beziehungen nach Washington hätte vielleicht. Oder vielleicht profitiert er auch irgendwie dadurch, dass da jetzt die Reichen...
Zweifelsfall ist er gekauft, mittelbar oder unmittelbar gekauft. Ist bei uns ist letztlich genau wie bei uns. Muss ja nur gucken, wo die hinterher Kasse machen, die Leute, die seltsame Entscheidungen treffen oder sich dafür einsetzen.
Ja, so viel zur Flamingo-Revolution. Jetzt weißt du auch, was das ist.
Und zwischenzeitlich habe ich dann auch die allwissende Müllhalde gefragt. Die Flamingo-Farbe kommt tatsächlich, wie du gesagt hast, von Carotinoiden. Die essen Algen und Krebse, die Flamingos. Man könnte es halt auch mal mit Möhren, Tomaten, Orangen und Kürbissen versuchen, aber ich weiß nicht, ob die das so cool finden. Wir haben ja ganz andere Probleme in Deutschland. Ja?
Ja?
Die Rente ist nicht mehr sehr bezahlbar. Das ist alles ganz schrecklich.
Auch nicht.
Ja? Schlimm
Gesundheit
ist das.
Auch nicht.
Schlimm.
Ist nichts mehr bezahlbar.
So. Und darum hat die Regierung ja eine Rentenkommission eingesetzt, die gerade eine Rentenkommission sich ausdenken. Verhandeln werden die wahrscheinlich nicht, sondern sich was ausdenken. Und diesen Alarmismus, dass die Rente nicht mehr bezahlbar ist, hat sich Florian Blank, der ist vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der ultralinken kommunistischen Hans-Böckler-Stiftung.
Oh, ja.
Jedenfalls hat Florian Blank sich das zum Anlass genommen, einfach mal 13 so Gewissheiten zu überprüfen, die wir von Politik und Presse fast täglich mittlerweile serviert bekommen. Das sind so Geschichten wie, also für junge Leute lohnt es sich ja überhaupt nicht einzuzahlen. Stimmt übrigens nicht. Nur Leute mit hohen Renten profitieren von stabilen Renten. Stimmt auch nicht wirklich. Die Beiträge werden stark steigen. Ja, aber so schlimm ist das gar nicht. Und. Wir müssen alle länger arbeiten. Naja, nee, ist auch kein Naturgesetz. Ne? Ist vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Idee. Beamte und Selbstständige sollten auch einzahlen. Naja, so einfach ist das nicht. Also es ist ein bisschen amüsant zu lesen auch. Was ich ganz interessant fand, ist aber, aus diesem Ding gehen ein paar interessante Daten hervor. Und die hat die Taz freundlicherweise einfach mal zusammengetragen und zusammengeschrieben. Die Rente kostet heute weniger als früher.
Also proportional den Staat gemessen am BIP oder so, ne? Ja, ja.
1997 lagen die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung bei 10% des Bruttoinlandsprodukts, heute bei 9,3.
Tja.
Im Verhältnis zur ganzen Wirtschaft. Staatshaushalt ist was anderes. Im Verhältnis zur ganzen Wirtschaft geben wir für unsere Rente heute weniger aus als vor 30 Jahren.
Ja.
Und das, obwohl wir mehr Rentnerinnen und Rentner haben.
Na sowas.
Also mehr Menschen in Rente, aber trotzdem ist es zumindest im Verhältnis zum BIP nicht teurer geworden. Die Beiträge, jetzt wird es interessant, die Beiträge sind gesunken. 18,6% ist der aktuelle Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung. Ende der 2000er Jahre waren es 19,9%. Ende der 1990er Jahre waren es 20,3%. Ja? Das heißt, wenn die sich jetzt nicht, es steigt dann über 20%. Ja, hatten wir schon mal. Ist davon irgendwie die Welt untergegangen? So ein bisschen wie, ne, wie war eigentlich der Spitzensteuersatz bei Kohl? Rekurrieren ja alle immer auf Helmut Kohl. Na, also bei Kohl war das auch nicht so schlimm. Ja, dann können wir auch mal den Spitzensteuersatz von Kohl wieder einführen. Der Staat zahlt auch anteilig weniger zur Rente dazu. 2003 hat der Staat 34% Zuschuss gezahlt zur Rente. 2024 nur noch 29%, 5% weniger. So. Und junge Leute sollten durchaus in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die renditiert nämlich mit zwischen 3 und 4% pro Jahr.
Das ist doch gut.
Ist zumindest nicht schlecht. Könnte besser sein.
Ja,
ETFs sind natürlich viel toller. Aber
nur wenn man Glück hat.
Halt, genau, und das ist halt die risikoloseste Anlageform, falls du denn die Auszahlung jemals erreichst. Das Rentensystem ist also wesentlich solider aufgestellt, als Politik und Presse uns das gerade servieren. Also diese Alarmgeschichten, das lohnt sich nicht mehr, das bricht zusammen, das System, schreiben sie, lassen sich mit Zahlen nicht belegen. Mit anderen Worten, was die Politik dann demnächst beschließen wird, ist ausschließlich dem Willen der Politikerinnen und Politiker geschuldet und alles andere als alternativlos. Das ist übrigens das, was die linken Spinner seit 100 Jahren sagen. Ne? Wir haben uns alles aus dem Arsch gezogen, also können wir auch alles ändern.
Ja.
Also alles ist halt nicht so, dass irgendwie jetzt unsere Gesetze von Gott oder irgendwie der Physik über uns gefallen sind, oder? Wie das WSI am Ende schreibt. Rentenpolitik kann sozial gestaltet werden, wenn die entsprechenden politischen Mehrheiten vorhanden sind. Vereinfachende Aussagen dienen häufig dazu, diesen Gestaltungsspielraum argumentativ zu verengen.
So sieht's aus. Das sind Scheindebatten.
Ja. Natürlich könnten wir alle, jeder, weiß ich nicht, jeden Monat 6.000 Euro bekommen. Natürlich. Kann man alles herstellen. Wir bilden uns ein System zu brauchen, in dem es Menschen gibt, die sich selbst verkaufen müssen und gleichzeitig Menschen gibt, die andere Menschen kaufen können. So, das ist unsere Ordnung.
Manchmal bist du linker als ich.
Nein. Ich sage nur, wie es ist. Ich betrachte nur die Umgebung, wie du gerade hörst. Da bin ich wieder. Das ist übrigens nicht von mir. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Wahrscheinlich war es auch Karl Marx. Niemand sollte so wenig Geld haben, dass er sich verkaufen muss. Niemand sollte so viel Geld haben, dass er andere kaufen kann.
Ja.
Ist eigentlich auch eine schöne Regel, wie man einen Staat organisieren könnte.
Tja. Gucken wir mal nach Russland.
Ja, sind ja alle arm. Ja, gucken wir nach Russland.
Gucken wir mal nach Russland, wo man ja gerade eigentlich ganz gerne mal hinschaut, ne? Weil da ja zum Beispiel meine Ölraffinerie explodiert, so wie gestern.
Alter, dieser Deckel,
in Moskau.
Ey. Dieser Deckel. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Wahrscheinlich werden wir es in den Shownotes haben. Da ist irgendeine Raffinerie explodiert und in den Raffinerien stehen ja immer diese riesigen Tankanlagen und da ist halt der Deckel komplett einmal hochgesprengt worden. Und es gab so einen Moment in dem Video, also ne, schwarze Rauchwolken von dem Brand, der Deckel fliegt so vor den schwarzen Rauchwolken davon. Und es gibt so einen Moment in dem Video, da sieht es original aus, als würden irgendwie die Goa'uld die Erde angreifen. Weil so, der Himmel verdunkelt sich, Wolke zieht sich zusammen und daraus emergiert ein Raumschiff. Entschuldigung, ich bin ein bisschen weggetragen. Bitte.
Ja, entsprechend kann man heute bei der BBC lesen, dass die Bewohner in Moskau sich über schwarzen Regen beschweren. Also der Krieg kommt jetzt nach Moskau. Und es ist wichtig, kurios übrigens ist, offenbar wurde diese Ölraffinerie gar nicht von irgendeiner ukrainischen Drohne oder Rakete getroffen.
What?
Sondern es gab Videos in den sozialen Medien, die inzwischen durch Journalisten ausgewertet wurden. Und die zeigen, dass es eine russische Rakete war, die eigentlich dazu da war, die Angriffe der Ukraine abzuwehren, die dann aber irgendwie plötzlich abgedreht ist und in diese Ölraffinerie gekracht ist.
Ja, shit.
Ja, dumm gelaufen. Aber ne, ohne Grund ist die ja jetzt auch nicht losgeflogen. Es liegt schon an der Ukraine und ist auch ein Triumph für die Ukraine. Und insgesamt wird die Situation in Russland zunehmend angespannt. Deswegen bringen sich ja auch immer mehr Player in Stellung für Verhandlungen über den Frieden, besonders in der EU. Teilweise auch ein bisschen kritikwürdig, aber naja. Und die drei, die da immer genannt werden, wenn es um Verhandlungen mit Russland oder zwischen Russland und der Ukraine geht, das sind ja Frankreich, Deutschland und Großbritannien, obwohl Großbritannien noch nicht wieder Mitglied der EU ist. Ja, aber wer weiß, ich habe heute gelesen, dass Michel Barnier, der ja den Brexit mit den Briten verhandelt hat für die EU, der hat den Briten quasi angeboten, sie könnten auch Mitglied der EU werden, ohne Schengen und ohne dem Euro beizutreten. Mal gucken.
Außerdem darf man nicht vergessen, es gibt ja auch noch EU-weit Verteidigungsverträge und da sind die Briten noch mit drin.
Das stimmt, genau.
Und die sind ja sogar noch wesentlich schärfer formuliert als diese Artikel 5-Regelung, also diese NATO-Beistandsklausel. Da steht ja nur, dass sie irgendwas unternehmen werden. Also wir gucken da mal, was wir machen, einen bösen Brief schicken oder sagen. Diese EU-Geschichte oder diese europäische Beistandsgeschichte ist tatsächlich eine Verpflichtung. Also da steht irgendwie sowas drin, wie werden die anderen Länder ihr Möglichstes unternehmen oder so ähnlich.
Mhm.
So, und Klar, gut, jetzt haben wir einen Innenminister, der glaubt, dass irgendwie drei Schwarzköpfe an der Grenze einen nationalen Notstand rechtfertigen würden. Von daher werden die sich da wahrscheinlich auch irgendeinen Stuss ausdenken können, damit sie die Bundeswehr nicht in Marsch setzen müssen. Aber man kann ja noch hoffen.
Ne? Naja, ich setze da meine Hoffnung auf Boris Pistorius.
Lange nicht gehört.
Jedenfalls kam jetzt zu diesen drei, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, noch ein Player dazu, den ich nicht auf meiner Bingo-Karte hatte. Und das ist Belarus.
Hä?
Alexander Lukaschenko hat ein Interview gegeben am Montag bei Al Arabiya. Und in dem Interview hat er Putin dazu gedrängt, endlich Frieden zu schließen, endlich aufzuhören mit dem Krieg. Das fand ich wirklich sehr, sehr unerwartet, weil Lukaschenko...
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Ja, der ist eigentlich ein total enger Verbündeter von Putin. Und der sagt ja ganz klar und deutlich, keine Partei kann den Krieg gewinnen, womit er ja auch das eigentlich Unsagbare sagt, nämlich Putin kann den Krieg auch nicht gewinnen. So. Und es geht noch weiter. Er hat der Ukraine zugesichert, dass sie nichts von Belarus aus zu befürchten habe.
Ja.
Und er hat sich entschuldigt, naja, sagen wir, entschuldigt. Falls sich Zelensky von ihm gekränkt gefühlt habe, entschuldige er sich bei ihm.
Also, Alter, was? Das war der nicht. Das ist ein Deepfake irgendwas.
Also ich fand es auch, ich war auch so, was ist passiert? Ich fand es sehr, sehr bemerkenswert und bin sehr gespannt, wie das weitergeht in Russland, zumal da ja auch die Bevölkerung zunehmend leidet. Also nicht nur unter den Angriffen, sondern ganz massiv auch, weil Russland jetzt die Medikamente ausgehen. Das hat Decoder diese Woche berichtet. Decoder kann man nicht oft genug empfehlen, übersetzt Artikel aus russischen Alternativ- und Exilmedien ins Deutsche. Und da kann man lesen, weil der russische Krieg in der Ukraine immer mehr verletzte russische Soldaten nach Hause bringt, werden dort Medikamente und Klinikbetten knapp. Einst zivile Krankenhäuser werden zu Militärspitälern, in Polikliniken haben Soldaten und Veteranen Behandlungsvorrang und die Zivilbevölkerung hat das Nachsehen. Zitat Ende. Also auch das Scheiße für die Leute vor Ort. Und dann noch ein Nachtrag. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass Putin die Oligarchen enteignet. War es letzte Woche? Mhm. Vorletzte Woche?
Naja, ja.
Letzte Woche. Und dann gab es Nachfragen, wie ist denn das konkret gemeint? Und es geht wohl so, also die russische Staatsanwaltschaft klagt Oligarchen an, so Vorwurf von Korruption, Untreue, irgendwas halt, ne? Im Zweifel Gefährdung für die Sicherheit Russlands oder so.
Genau, Terrorismus.
Man kann sich ja irgendwas aus den Fingern ziehen, ist ja wurscht, ne? Und dann ordnet halt ein Gericht an, dass die Vermögenswerte eingezogen werden und das passiert dann. Und dann gehen die Vermögenswerte wiederum an kremltreue Leute und irgendwelche loyalen Player rund um Putin.
Hm.
Und übrigens, ist auch ein bisschen witzig, westliche Firmen, die ja größtenteils gesagt haben, Ukraine-Krieg, wir gehen raus aus Russland. Aber es gab ja die, die gesagt haben, nö, wir wollen weiter in Russland operieren und haben das auch gemacht.
Rittersport, ne?
Rittersport in Deutschland, aber auch Bosch und noch Metro, glaube ich, auch. Naja, die dürfen jetzt bibbern, weil, wie gesagt, Russland braucht halt Geld. Und NTV hat heute ganz frisch geschrieben, fast anderthalb Jahre lang haben viele westliche Firmen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nach dem Motto Augen zu und durch agiert.
Mhm.
Statt sich aus Russland zurückzuziehen und ihre Geschäfte abzustoßen, sind sie geblieben und haben weitergemacht wie bisher. Und damit könnte jetzt Schluss sein. Die ersten, die es zu spüren bekommen haben, waren Danone aus wo kommen die her?
Frankreich, hä?
Frankreich, genau, Frankreich. Und Carlsberg.
Ja gut, das schmeckt eh nicht.
Genau.
Obwohl, das Elephant habe ich immer ganz gerne getrunken.
Das stimmt. Die hat es jetzt zuerst erwischt. Ich zitiere nochmal NTV. Ihre russischen Tochterfirmen wurden durch ein Dekret am Sonntag faktisch über Nacht enteignet. Warum ist nun klar? Sie werden an Putins Vasallen verteilt. Zitat Ende. Und das dürfte recht richtungsweisend sein. Also das zeigt zumindest, dass es vorbei ist mit dieser relativen Sicherheit, die viele westliche Firmen in Putins Russland bisher hatten.
Und da hatte doch auch, hast du das mitgekriegt, diese Woche hatte Chubarov, das ist der Chef der Krim-Tataren, so, also hier, ne, Krim-Tataren, wie nennt man das, indigenes Volk in der Ukraine, im Wesentlichen leben die auf der Krim oder haben die auf der Krim gelebt, bevor die Russen sie vertrieben haben. Der hat diese Woche doch auch eine Ansage gemacht, der hat irgendwie gesagt, hier mal, passt mal auf, liebe Russen, es ist jetzt gerade eure letzte Chance, hier von der Krim runterzukommen.
Ja.
Ich würde mich jetzt mal ganz schnell in Bewegung setzen und alle pro-ukrainischen Leute, die da so wohnen, sollten sich überlegen, von anschlagsrelevanten Zielen vielleicht mal wegzuziehen aus Land oder irgendwie sowas. Also also Spekulation war dann halt auch so, oh, da steht ein ganz dickes Ding an die nächsten Tage.
Hat Zelensky auch gesagt. Also ich mag das immer alles nicht beurteilen. Ich rede dann hinterher drüber, wenn es passiert ist, aber da scheint was im Busch zu sein und die versuchen die versuchen auch schon seit längerem alles, die Krim immer weiter abzutrennen. Auch vom russischen Festland. Und es klappt auch recht gut, größtenteils.
Ja, nur diese Drissbrücke ist halt zu stark konstruiert.
Ja, aber du kannst ja dafür sorgen, dass sich kein LKW mehr drüber traut.
Ja, das haben sie, glaube ich. Ne? Also Transporte gehen da nicht mehr drüber, kannst du nur PKW fahren und so. Ja. Themenwechsel. Brummen. Es geht um Windräder. Infraschall. Ja, es gibt ja so, also diese Nimbys, ne? Not in my backyard. Ja, ihr könnt alles machen, mir ist egal, was ihr macht, aber macht's irgendwo, wo ich garantiert nicht bin und niemals hinkomme, Nimbyism. Die Nimbys sagen ja gerne, um Windräder wegzuargumentieren, dass die Infraschall ausbreiten würden und das würde krank machen und sowas alles. Gibt diverse einzelne kleinere Studien, auch aus Deutschland, die gesehen haben, dass da nichts dran ist. Jetzt gibt's eine größere Studie, unter anderem von der Uni Augsburg. Die haben allerdings in den USA, das wird dann für die Nimbys wahrscheinlich das Argument sein, ja, in den USA sind die Windräder ja ganz anders, haben 120.000 US-Haushalte über 10 Jahre, also 12 Jahre, 120 US-Haushalte über 12 Jahre haben sie Daten ausgewertet und haben verglichen, nicht die Haushalte, die bei Windrädern wohnen, mit denen, die nicht bei Windrädern wohnen, sondern jeden Haushalt mit sich selbst. Wie ging es euch eigentlich, bevor hier ein Windrad stand? Wie geht es euch eigentlich jetzt? So, jetzt kannst du dann natürlich auch, ja, jetzt geht es mir schlecht neuerdings. Ne? Diese Selbstauskünfte haben sie eingeholt. Was sie aber auch gemacht haben, ist, sie haben geguckt, wie viel Schlaf- und Schmerztabletten sind denn eigentlich verkauft worden hier? Wie viel Zeit geht für Schlaf und Sport und Freizeitaktivitäten draußen drauf? Wie viel Alkohol und Tabak ist konsumiert worden und wird jetzt konsumiert? Und das Ergebnis ist, es gibt keine nachweisbaren negativen Effekte auf Gesundheit oder Verhalten.
Tja.
Korrigiert um Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung. Also egal, wonach du guckst, das Ergebnis ist immer keine nachweisbaren Effekte. Höchstens auf die Lebensqualität, weil die Dinger werfen Schatten. Das machen sie. Ne? Und manche Leute finden die halt so schlimm und hässlich. Zum Beispiel der Bundeskanzler hat gesagt, sie sind so hässlich. Ich kann mir vorstellen, dass der Bundeskanzler eine Einschränkung seiner Lebensqualität gerade spürt, weil er ständig Windräder sehen muss, die so unglaublich hässlich sind. Ja, und wir wissen ja neuerdings, niemand hat so zu leiden wie unser aktueller Bundeskanzler.
Ja.
Also keine Gesundheitsschäden. Aber das ist nicht notwendigerweise verallgemeinerbar. Ja? Es gibt nämlich, gab auch eine Nachricht diese Woche, es gibt in Baden-Württemberg so ein Kleinkaff, Bayerreck heißt es oder Bayereck oder wie auch immer der das, dass man da, wie reden da halt. Und die haben tatsächlich akustische Probleme mit Windrädern. Da machen die nämlich einen Brummton, aber der ist auch tatsächlich messbar. Und darum können sie dagegen auch was unternehmen, nämlich neue Getriebe einbauen, die Dinger bei starkem Wind drosseln, dass der Brummton nicht zu hoch wird und halt weiter darüber diskutieren, was man denn jetzt in Zukunft da machen könnte. Wenn also irgendwann irgendwer akustische Probleme bei Windrädern behauptet, gibt es eine Antwort aus zwei Teilen. Hast du nachgemessen? Lautet die Antwort nein? Lautet deine Antwort? Dann halt's Maul. Lautet die Antwort ja, sagst du, okay, erklär mal, wie ist das Problem?
Ja.
Und dann kann man diskutieren. Das ist eigentlich immer, das ist das Schöne an der gemeinsamen Realität.
Ja, voll.
Dann muss der andere, wenn man eine gemeinsame Realität hat, muss der andere nicht die Klappe halten.
Ja, das stimmt.
Jetzt werden dann natürlich, der andere wird dann halt sagen, ja, aber meine Realität ist eine andere.
Mhm. Ja.
Und dann diskutieren wir wieder über Gefühle.
Und alternative Fakten.
Stimmt, haben wir lange nicht gehört, den Begriff.
Schauen wir mal nach Südkorea mit Shamjaf diese Woche. Und zwar ist es ja so, dass viele junge Leute Südkorea lieben. Und darin ist vor allem eins schuld, nämlich K-Pop.
Ah, das kommt aus, ach ja.
Deswegen heißt es K-Pop.
Ich bin so alt. Es ist furchtbar.
Boah, aber es gibt auch diverse Anime-Serien und Filme aus Südkorea. Also die Popkultur ist ein Riesending und die schwappt in die ganze Welt.
Warum ist das eigentlich so? Weiß man das? Warum ist Südkorea da so weit vorne?
Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, es nimmt die Leute irgendwie mit. Jedenfalls interessanterweise kenne ich auch einige queere Personen, die da eine sehr große Leidenschaft haben. Aber stellt sich raus, Südkoreas Leidenschaft für queeres Leben ist gar nicht so groß. Also umgekehrt jetzt, wie uns die Scham heute verrät.
Ja, in Seoul ist eine riesengroße Pride Parade jedes Jahr. Die gibt es schon seit 26 Jahren, also seit 2000. Jedes Jahr nehmen Zehntausende Menschen daran teil. Die Veranstaltung ist bunt, laut, sehr, sehr sichtbar. Es gibt viele Drag-Shows. Es werden an jeder Stelle kostenlose HIV-Tests angeboten und so weiter und so fort. Und obwohl es einer der größten Pride-Veranstaltungen Asiens ist, ist der Bürgermeister von Seoul, Oh Se-hoon, tatsächlich offen gegen die Pride. Ja, also nicht jeder kann ein Zora Mamdani sein. Also Oh Se-hoon hat nämlich öffentlich erklärt, er könne Homosexualität nicht unterstützen und dass eben diese Pride-Veranstaltung gar nicht so zentral stattfinden solle. Das sei nicht wünschenswert. Deswegen darf auch die Pride auf dem Seoul Plaza seit 4 Jahren nicht mehr stattfinden. Also sehr viel Widerstand aus der Politik oder aus politischen Institutionen gegen die LGBTQ-Bewegung in Südkorea. Es gibt aber auch Widerstand aus anderen Teilen der Gesellschaft, nämlich auch aus Kirchen. Denn nur wenige 100 Meter entfernt von der Pride findet auch regelmäßig eine Gegendemo statt, organisiert von konservativen christlichen Gruppen. Und sie mobilisieren genauso viele Menschen, tausende Menschen bei der jüngsten Kundgebung. Da haben sich laut Medienberichten mehr als 10.000 Teilnehmende vor dem Rathaus hingestellt, Kirchenlieder gesungen und für ein, in Anführungszeichen, gesundes Korea geworben. Und für viele von diesen Teilnehmenden ist Homosexualität eben eine Sünde. Die gesellschaftliche Spaltung in dem Land, das zeigt sich auch in den Zahlen. Es gab eine OECD-Studie von 2020, da gehört Südkorea neben Japan und der Türkei tatsächlich zu den Schlusslichtern bei der rechtlichen Gleichstellung von LGBTQ-Personen. Und seitdem hat sich auch leider wenig verändert, denn seit fast 2 Jahrzehnten wird ein Antidiskriminierungsgesetz diskutiert, ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz. Die wird diskutiert und immer wieder blockiert. Kein Präsident hat sich dieses ganzen Vorhabens angenommen, beziehungsweise hat das Vorhaben bislang durchgesetzt, sei es aus Überzeugung oder eben auch aus der Sorge, dass man WählerInnen verliert, die eben zu dieser konservativen christlichen Gruppierungen gehören. Auch Ahn Chang-ho lehnt ein solches Gesetz ab. Und Ahn Chang-ho ist nicht irgendwo nur ein Mann, er ist der Leiter der Nationalen Menschenrechtskommission. Ahn Chang-ho argumentiert, es könne die Meinungsfreiheit tatsächlich einschränken, wenn es ein solches Gesetz geben würde. Der ehemalige Richter hat in der Vergangenheit auch schon mal sehr, sehr viele homophobe Aussagen gemacht, hat auch viele Bücher dazu geschrieben, beziehungsweise hat auch Bücher und verschiedene andere, es ist medial sozusagen aufgetreten als der Mann, der gegen die Homosexualität ist. Er hat auch Homosexualität auch als ein zentrales Instrument für eine kommunistische Revolution bezeichnet. Und vor wenigen Wochen, da hat die Zeitung Chosun Daily berichtet, dass die Regierung von Präsident Lee Jae-myung jetzt erneut prüfen will, ob dieses Antidiskriminierungsgesetz, das jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich in der Schublade steckt und Staub sammelt, ob jetzt dieses Gesetz eigentlich umgesetzt werden könnte. Also da bewegt sich gerade rechtlich etwas in dem Land. Und dafür soll untersucht werden, welche Erfahrungen andere Länder mit ähnlichen Gesetzen gemacht haben. Weil ja andere Länder, vor allem andere Demokratien, das Ganze bereits schon längst gesetzlich eigentlich verankert haben. Konservative christliche Gruppierungen haben sich natürlich bereits schon gemeldet, bereits schon Widerstand angekündigt. Sie befürchten, dass es eben Einschränkungen ihrer Religions- und Meinungsfreiheit geben wird, wenn es ein solches Gesetz geben würde. Also dass eben Kritik an Homosexualität, whatever that is, dass das eben kriminalisiert werden könnte. Die Regierung hat betont immer wieder, nee, es wird jetzt keine so schnelle Gesetzesänderung geben, es ist ja nur geplant. Also man merkt schon so, das ist so ein sehr, sehr touchy Subject, was das Thema angeht. Und ausgerechnet Ang Chang-ho, von dem ich vorhin gesprochen habe, die Menschenrechtskommission spielt dabei bei dieser ganzen Sache eine ganz zentrale Rolle, denn sie hat die Untersuchung in Auftrag gegeben zu internationalen Antidiskriminierungsgesetzen, also wie andere Länder eben mit diesem Gesetz umgehen. Und Menschenrechtsorganisationen sind zu Recht sehr wütend darüber, protestieren eben und sagen, dass die Studie ja von einem Juristen geleitet werden soll, der sich in der Vergangenheit wiederholt gegen eben Rechte von LGBTQ-Personen ausgesprochen hat. Ja, die Kritik ist halt einfach, ja. Wie unabhängig denn kann eine Untersuchung sein, wenn die Person, die sie leitet, ihre Position zu dem Thema schon längst öffentlich gemacht hat? Und ja, vielleicht überrascht diese südkoreanische Debatte einige etwas. Wir sehen ja Südkorea oft durch die Linse von K-Pop, von Netflix-Serien, ja, Squid Game, ja. Und ja, von vielen technologischen Innovationen auch. Es ist ein modernes Land, jung, urban, digital, so zumindest das Bild, das ich immer in den Nachrichten sehe. Aber Modernität und gesellschaftlicher Fortschritt, das ist ja bekanntermaßen nicht dasselbe. Während Südkorea bei jetzt Halbleitern oder Smartphones oder auch so bei der KI zur Weltspitze gehört, da ringt das Land halt immer noch mit sehr, sehr, sehr basic Fragen, die in vielen anderen Demokratien, wie gesagt, schon längst gesetzlich geregelt sind. Und ich glaube, wer verstehen will, wie Südkorea heute tickt, der sollte über die Charts und Exportzahlen vielleicht weiter hinausschauen und eben halt auch über eine sehr grundlegende Debatte, die das Land gerade führt über Identität, über Religion und vor allem über Menschenrechte. Es gibt aber auch Good News, ich will jetzt nicht so enden. Ein Gericht in Seoul hatte wenige Tage vor der diesjährigen Pride entschieden, dass ein gleichgeschlechtliches Paar, das gemeinsam lebt und wirtschaftet, als schützenswerte Lebensgemeinschaft anerkannt werden kann. Die gleichgeschlechtliche Ehe, die gibt es in dem Land zwar weiterhin nicht, aber ich würde sagen, das Urteil zeigt, dass sich die Rechtslage langsam bewegt. Aber sie bewegt sich zumindest.
Besonders schön fand ich Kritik an Homosexualität, whatever that means. Weil das ist halt wirklich, das ist eine der dümmeren Sachen, die man sagen kann. Nein, ich habe Kritik an Homosexualität. Ja, dann such dir doch mal einen fähigen Psychotherapeuten. Ja, oder meinetwegen auch einen Physiotherapeuten. Also Hauptsache, es knackt was. Was fällt dir auf, wenn du aufs Klo gehst, Katrin? Die Schlangen an Frauentoiletten sind immer länger als an Männertoiletten.
Ach, du meinst, ja.
Und dafür gibt es gute Gründe. Wie die Riff-Reporter die Woche geschrieben haben, fand ich ein total schönes Thema. Weil auch so, ich komme dann dazu.
Ja, fand ich ein total schönes Partys, Thema. Partys, da hat man wieder solche Schlangen.
Genau, Fett de la Musik, da hast du dann solche Schlangen am Klo, genau. Also, die Damenklos, ist relativ simpel eigentlich, die werden von mehr Menschen genutzt, die sie im Durchschnitt auch öfter benutzen müssen. Und die Nutzung dauert länger, alles im Schnitt. Warum dauert es länger? Frauen wissen das. Du hast eine Kabine. Ja? Männer gehen einfach rein, stellen sich vors Pissoir, holen den Löres raus, sagen zu dem Typen, der neben ihnen steht, während sie ihre Schwänze in der Hand haben, Mahlzeit. Was übrigens zuverlässig funktioniert. Du musst nur mittags irgendwo in Männerklo Mahlzeit rufen und alle haben ihre Lörisse in der Hand und rufen Mahlzeit zurück. Das finde ich immer sehr lustig. Früher hat man sehr viel Spaß gemacht. So, das geht schnell. Wenn du als Frau auf die Toilette willst, Tür auf, ne, Hose runter oder was weiß ich, Tasche, Mantel, tralala, dann will man sich vielleicht auch nicht auf diese Klobrille setzen und so weiter. Dann gibt es so ein Ding, das kennen Männer gar nicht, Menstruation. Mhm. Ne, die treibt Frauen auf die Toilette, das habe ich schon selber beobachtet, also jetzt nicht an mir. Frauen haben gerne mal Kinder dabei, ja? Selten gehen Männer mit ihren Kindern aufs Klo. Anatomische Gründe, Frauen müssen öfter aufs Klo. Und Demografie. Ja, ältere Menschen müssen auch öfter und länger aufs Klo und die Mehrheit der älteren Menschen sind Frauen. So. Zu dem Thema gibt es Wissenschaft und das fand ich so, es gibt die Warteschlangentheorie. Mhm. Und auf Basis dieser Warteschlangentheorie kann man halt ausrechnen, wie man Toiletten gestalten muss, damit eine möglichst kurze durchschnittliche Wartezeit entsteht.
Cool.
Ein paar belgische Wissenschaftler haben das vor ein paar Jahren gemacht. Also möglichst kurze durchschnittliche Wartezeit. Dazu müsste es für jede Herrentoilette 1,2 Damentoiletten geben. Dann würden Frauen allerdings immer noch dreimal so lange anstehen wie Männer. Wenn das Ziel ist, dass alle möglichst gleich lang warten sollen, müsste auf jedes Männerklo 1,63 Frauenklos kommen. Mhm. Gibt noch eine andere Studie aus Kanada und Korea, die sagen, es braucht doppelt so viele Frauenklos wie Männerklos, damit die Wartezeiten sich überhaupt nur ansatzweise angleichen würden. Die mathematisch effizienteste Lösung, weil du die gesamte Toilettenkapazität flexibel benutzen kannst, sind Unisex-Toiletten.
Ja, natürlich.
Da hast du auch noch den Bonus, nicht-binäre Transpersonen und so weiter stehen nicht wie dieser Hund mit dem Eis auf Rollschuhen vor dem Laden, wo man weder mit Hunden noch mit Eis noch mit Rollschuhen rein darf. Problem ist halt kulturelle Vorbehalte, sag ich mal.
Ja, aber in der Bahn also geht's doch halt
genug,
auch.
Gibt halt genug Arschlöcher, die sind der festen Überzeugung, dass nur weil eine Transfrau vielleicht noch einen Pimmel hat, alles ganz, ganz schrecklich wird. Ich will da gar nicht, das ist so idiotisch alles.
Ja, natürlich.
Wie auch immer.
Wie gesagt, man merkt es in der Bahn, wo es ja auch kein Problem ist.
Ja.
Ja, also.
Wie auch immer. Keine offenen Pissoirs.
Ne? Ja, natürlich.
Vollkabinen
nicht.
Für alle.
Ja.
Damit alle den gleichen oder mehr oder weniger den gleichen Aufwand haben, um aufs Klo zu gehen. Ist dann wieder so eine Kostenfrage, weil du hast halt ein Platzproblem im Zweifelsfall, wenn du irgendwie eine Kneipe machst oder eine Achtung, Disco. Um mal so zu reden, wie Leute meines Alters zu reden pflegen.
Boomer-Sprech.
Genau. Oder wenn du vielleicht mal einen Beatkeller oder einen Rockschuppen einrichten möchtest. So, der praktikabelste Kompromiss ist 2:1. Ja, also Kabinen zu Pissoirs. 2 Kabinen, 1 Pissoir bei getrennten Toiletten. So, da wirst du dann wahrscheinlich die kulturellen Widerstände einigermaßen ausgeglichen haben. Bei Neubauten und Festivals und so ist es ein bisschen leichter herzustellen. Ja, wenn du den Rockschuppen schon betreibst, ist es halt schwierig, weil Pissoirplätze in Kabinen umzuwandeln, nimmt Platz weg. Halt einfach. Ne? So, und die Belgier sagen, die effizienteste Lösung, wie gesagt, ist eine einzige WC-Anlage für alle mit doppelt so vielen Kabinen wie Urinalen. Und warum haben wir das nicht? Wegen der Bauvorschriften. Ernsthaft.
Echt?
Das ist wirklich super.
Wirklich?
Die Bauvorschriften der Bundesländer. Das haben nicht alle Bundesländer, die sind auch je nach Land unterschiedlich und sowas. Da gibt es so ganz verschiedene Ordnungen und Regeln, die aber immer zugunsten der Männer ausgehen.
Na toll.
Und das, liebe Kinder,
ist
auch
das Patriarchat.
Ist Patriarchat.
Ja, ja,
das ist genauso Patriarchat wie Crash-Test-Dummies, die bis vor ein paar Jahren Frauenkörper nicht sinnvoll abgebildet haben. Und es sind die Gender-ForscherInnen, die solche Dinge überhaupt erst sichtbar machen. Ja. Und darum sind Genderwissenschaften kein Kokolores.
Ja, sowieso
nicht. Es sei denn, du hältst Frauen für Kokolores und die sollen halt länger anstehen, die blöden Hühner. Die gehen ja eh immer zu zweit, dann haben sie was zu quatschen. Ne? Ich kann auch rechts.
Wir haben übrigens mal eine ganze Sendung nur zu Toiletten und warum die politisch sind beim Lila Podcast gemacht. Die kann ich da ja gerne mal verlinken.
Es gab mal ein ganz, ganz wunderbares Feature. Ich glaube, es war Deutschlandfunk Kultur. Ist bestimmt 10 Jahre her oder sowas. Wer das hier hört und das noch irgendwo rumliegen hat oder sich irgendwie daran erinnert und es irgendwie auftreiben kann, ich wäre wirklich dankbar für eine Privatkopie. Ein Feature über Toiletten und zwar weltweit. Und wie dämlich das eigentlich ist, was wir hier machen, nämlich Frischwasser zu verschwenden, um unsere Fäkalien wegzuspülen und was man stattdessen anders und besser machen kann und wo das auch gemacht wird schon und so. Es ist super spannend, war das. Ja, Trockentoilette übrigens. Trockentrenntoilette ist das, was man haben will.
Wir haben lange nicht über Trockentrenntoiletten gesprochen in der Wochendämmerung, Holger.
Ja, ich bin ja auch mit der, die wir da haben, einigermaßen zufrieden.
Einigermaßen. Vielleicht müssen wir da mal eine Expertin einladen. Kommen wir zur guten Nachricht. Es sind eigentlich zwei. Und die eine ähnelt nämlich so sehr der guten Nachricht von letzter Woche, dass ich sie nicht unerwähnt lassen wollte. Denn es gab eine neue Umfrage, die zeigt, dass viele Menschen in Westeuropa gefragt wurden, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und Dänemark, dass viele Menschen in diesen Ländern denken, dass die Kriminalität in ihrem Land gestiegen sei, obwohl sie in all den genannten Ländern ja immer weiter abnimmt. Und in Frankreich und Italien denkt sogar über die Hälfte der Bevölkerung, dass die Kriminalität zunimmt. Bei uns ist es wie in Großbritannien, da sind es nur 36% und am wenigsten sind es in Dänemark mit 21%. Das ist so ein bisschen, wie ich letzte Woche gesagt habe, ne? Wo es um Kooperation ging. Weniger als die Hälfte denkt, dass die anderen kooperieren, obwohl in Deutschland ja 86% der Menschen kooperieren. Und wenn du denkst, die anderen kooperieren nicht und die Kriminalität nimmt immer weiter zu, das macht halt was mit einer Gesellschaft. Also das ist halt schlecht, also politisch. Das kann man politisch ausschlachten, diese Gedanken oder diesen Pessimismus letztendlich. Naja, aber die gute Nachricht ist eben, die Kriminalität nimmt ab, so. Das ist die gute Nachricht. Und auch eine gute Nachricht, die aber gleich auch in der schlechten endet. Alexander Dobrindt, unser Innenminister, Bundesinnenminister, hat mal wieder vor Gericht verloren. Ist für ihn inzwischen so eine Art Routine. Diesmal ging es wieder um die Frage, ob man Asylsuchende an der Grenze zurückweisen darf, was Deutschland ja tut. Stellt sich wieder raus, nein, das darf man nicht. Das ist rechtswidrig. So, die gute Nachricht ist, unsere Innenminister funktioniert zwar nicht, aber unsere Gerichte funktionieren noch. Und trotzdem ist es auch eine schlechte Nachricht, weil das halt so...
Unser Innenminister sich halt nicht dran hält.
Ja, also der macht halt, was er will und er spricht dann halt von Einzelfällen. Also die Gerichte urteilen halt immer an einem konkreten Fall. Das ist dann halt eine bestimmte Person, die sich dagegen wehrt und klagt. Und dann sagt er ja, es betrifft ja nur diese Person.
Aber wenn ich die Legal Tribune richtig verstanden habe, ist das jetzt eine weitere Eskalationsstufe und wenn das nochmal passiert, dann ist es praktisch.
Dann wird es langsam.
Als Gesetzescharakter sozusagen, dann muss er sich dran halten oder er wird tatsächlich zum Verbrecher.
Genau diesen LTO-Artikel verlinken wir euch auch in den Shownotes. Okay. Ja. So viel zu Dobrindt und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Und das Thema der letzten Woche war Biotreppe. Ein offenbar für das Format Limerick nicht so ganz leichtes Wort. Mal gucken, was unser Wochendämmerungspoet daraus gemacht hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Vom Maler erbat sich Frau Reiche, dass er ihre Treppe grün streiche. Mit Bio-Gemisch, nach außen hin frisch. Doch die morsche Substanz blieb die gleiche.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht welchen, also es waren sowieso, glaube ich, nur zwei in den Kommentaren, die das Versmaß eingehalten haben.
Ja.
Und da nehme ich mal Stefan.
Ah, okay.
Weil du ja immer die, oder wolltest du Stefan nehmen?
Ja, hätte ich genommen, aber mach ruhig.
Okay, dann nimm du Stefan, dann versuche ich die Versmaße.
Mach doch von Peter Pfister.
Okay, dann nehme ich den von Peter Pfister. Es scheint, dass Ministerin Reiche vor Ölproduzenten erweiche und dank Biotreppe den Wandel verschleppe, denn Ölmultis wollen das Gleiche.
Siehst du, passt doch vom Versmaß.
Passt doch.
Ja, genau. Ich nehme den von Stefan, der eben auch geschrieben hat, das ist aus Rhythmusgründen ein bisschen ein schwieriges Ding, aber er hat gut gelimerickt und hier kommt's. Jüngst dacht sich der Johnny von Deppe, statt Schauspielen könnte ich ja mal Reppe. Als Sparrow on top, privat mehr ein Flop, ne Bio, auf, ab, wie eine Treppe. Also, man merkt, dass das viel Arbeit drin steckt. Es ist auch nicht ganz so leicht zu lesen, aber es war auf jeden Fall korrektes Versmaß. Was nehmen wir denn für ein Thema diese Woche?
Ja. Flamingen.
Flamingos finde ich gut. Flamingos ist gut, ansonsten, Flamingos ist eigentlich gut. Dann nehmen wir Flamingos und kommen zum Börsenticker. Montag.
Die Hoffnung regiert.
Dienstag.
Iran-Deal zieht nicht mehr.
Mittwoch.
Anleger halten sich vor Fettentscheidung zurück.
Donnerstag.
DAX kommt nicht vom Fleck.
Freitag.
Freundlicher DAX, aber keine Entwarnung.
Ich sehe den DAX freundlich lächeln. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Ismahan Asaituni. Hallo Ismahan.
Hallo Kerda.
Was konntest du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach nur ergänzen würdest?
Also zu den Flamingos, da würde ich nicht wirklich korrigieren, aber ich glaube, es war auch eher so ein Scherz von Holger mit den Karotten und Kürbissen. Also man könnte Flamingos halt nicht mit Karotten und Kürbissen füttern. Und zwar bekommen Flamingos pinke Federn, weil die Flamingoleber aus den roten Krebsen und eben auch aus den Algen den Farbstoff aus der Gruppe der Carotinoide herausfiltert und die dann in den Federn ablagert. Und bei Karotten und Kürbissen funktioniert das nicht so gut. Das wird in Zoos auch schon ausprobiert. Ja, und das funktioniert aber nicht so gut, weil es nicht genau die Carotinoid-Konzentration ist. Und so viel zu Flamingos. Und ich hätte da noch ein super süßes Flamingo-Küken-Video hinzuzufügen. Ja, das können wir ja in den Shownotes verlinken. Die sind so weißlich-grau.
Ja, die haben noch keine Farbe, ne?
Genau. Ja, müssen erstmal noch ein paar Krebse und Algen futtern und dann entsteht die pinke Farbe auch bei denen.
Witzig.
Und dann hätte ich noch eine Ergänzung zu Albanien. Eher so ein bisschen mehr Kontext, weil die Verbindungen nach Washington schon auch sehr, sehr wichtig sind für Albanien. Also sowohl die proeuropäische Orientierung als auch die amerikanische Partnerschaft, weil Albanien ist ja auch NATO-Mitglied im Vergleich zu Serbien zum Beispiel. Es geht da eben auch um die Interessen auf dem Balkangebiet. Und Serbien zum Beispiel ist stark pro-russisch orientiert. Und gerade im Hinblick auf die Kosovo-Frage ist die Unterstützung der USA auch historisch immer wichtig gewesen, weil die USA die albanische Seite zum Beispiel im Kosovo-Krieg unterstützt hat und später auch zur Unabhängigkeit des Kosovos von eben Serbien beigetragen hat. Und genau, deswegen geht es halt bei den Beziehungen zur USA auch um die Sicherheitsinteressen auf dem gesamten Balkan für Albanien und auch auf die, auch so ein bisschen um die Gebietsinteressen. Und ansonsten habe ich eure Quellen geprüft, die ihr alle richtig zitiert habt. Und da habt ihr euch ja sogar noch mal extra Mühe, auch noch mal mit den 14 Punkten via DeepL irgendwie gegeben. Also ich habe absolut nichts gefunden, was ich nicht irgendwie auch so wiedergegeben hätte.
Das ist doch auch mal schön.
Ja.
Können wir alle einfach Feierabend machen.
Genau.
Wunderbar, dann vielen Dank.
Ja, danke schön.
Und ein schönes Wochenende.
Dankeschön, dir auch.
Und wir haben es schon wieder fast geschafft. Wir sind am Ende der Sendung und wie immer am Ende müssen wir uns noch ganz lieb bei allen bedanken, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ohne euch gäbe es uns nämlich nicht. Und es wäre schön, wenn noch ein paar mehr dazu kämen, damit auch in schwierigen Zeiten die Wochendämmerung weiter bestehen kann. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ein Abo bei Apple Podcasts abschließt oder einfach direkt auf unser Konto was überweist. Gerne auch einen Dauerauftrag, gerne auch einen größeren Betrag einmal im Jahr. Wie auch immer, ist ja ganz von eurem Geldbeutel abhängig. Und wenn ihr bei Steady was abonniert, dann könnt ihr Mitglied bei den Ultras und beim Fanclub werden. Und falls ihr das werdet, lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Vince 1.
Silvio und Jasmin.
Martin Afanasiev.
Mama, alles gut bei dir?
Der Dösewicht hat Bauchi-Fauchi.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Memo an mich selbst, bitte geistreiche Bohem für die Wochendämmerung ausdenken.
Marc Bremer.
Der MECFS Awareness Day wurde am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, MECFS, zu schärfen und auf die Herausforderungen der 600.000 Betroffenen in Deutschland aufmerksam zu machen.
Oliver Delpis Sidepiece.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Siamo tutti antifascisti. FM amtierender Satirekanzler.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf, und das ist übrigens mitgekriegt, das März. Trump. Ein Deutschland-Trikot mit hinten dem Namen Trump und Nummer 47, weil es der 47. Präsident der USA ist, geschenkt hat.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Das fand ich, das jetzt mal, also das ist natürlich, das ist super erbärmlich alles, ne? Also was der da macht.
März ja. Jetzt, oder?
Ja, ja, natürlich. Also was, ne, Trump ja eh, aber es ist super erbärmlich, was Merz da macht. Also, nee, anders. Es macht ein super erbärmliches Bild. Aber ich glaube, und das muss man diesem Kanzler auch mal zugute halten, ich glaube, dass das unfassbar clever war, mit so einem 20-Euro-Produkt, ne, diesem Schwachmaten da in den USA irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Und so wie es aussah, fand er das ja sogar total toll, dieses Geschenk.
Mm.
Das ist schon, das, es hat auch schon, also, ja, wie nennt man denn das? Ich weiß gar nicht,
Raffinesse. Da gibt's ein Wort für.
Raffinesse. Ja, aber das möchte ich jetzt jemandem aus dem Sauerland prinzipiell nicht unterstellen.
Na gut. Claude Wankhauser.
Olaf und Fiete und so weiter.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe,
Jessica Kogoy,
Sabine Könlein,
Sabine Lorenz,
Müsli Müsli Miam Miam Miam,
Rufus Platus,
Jan Rück,
Tobias Salin,
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch,
Maximilian Schiffers,
Tim Seitz,
Simone Stolz,
So, dann muss und so weiter,
Jens Wiebig,
Bernd und Froschi Wehmöller,
Andreas Werner,
Familie Wechzel,
Justus Wilhelm
und hier der Fanclub,
Heinrich Fischer. Wir brauchen dringend einige Verrückte. Guckt euch an, wo uns die Normalen hingebracht haben. TV Show.
George Bernard. Da gab es doch mal ein Buch, Der Wahnsinn als Normalität von Arno, wo ich immer nicht weiß, heißt er Grün oder heißt er Grün?
Weiß ich doch nicht. Dachte
weißt
immer
du
grün.
Auch nicht? Ist sehr lesenswert. Grün. Ich habe auch immer Grün gesagt, aber ich fand das ein sehr lesenswertes Buch. Also macht mal eine ganz andere Perspektive auf Gesellschaft auf. Der Wahnsinn als Normalität. Nee, doch, als Normalität. Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Es sommerzt auf den Terrassen, die Aperolen.
Im Märzen der Bauer und so weiter.
Steffi hat Ausgang und grüßt Heugi, Kada und Sebastian aus London.
Ah, Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Avis, der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben, 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 Ben.
Memo an mich selbst, bitte mit spannendem Pompon wedeln.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Meine Mutter hat ja viel Handarbeit gemacht in ihrem Leben. Also viel gestrickt, gehäkelt und alles Mögliche. Und die hat aber immer so einen komischen Hyperfokus darauf gehabt und hat immer nur eine Sache gemacht. Ja? Da gab es irgendwie dann so 5 Jahre lang ständig Pullover. Oh, danach 5 Jahre lang, alle haben Socken gekriegt. Und es gab halt die Pompom-Jahre. Ich weiß
oh,
nicht, warum die...
Das was?
Die lagen überall rum, die Scheißteile. Ja. Ach, schön. Björn Borner.
Markus Bosslet.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anker Carstens.
Tim Christian Pompoms. Ey, das ist so, so Plastikringe, wo man die so drum. Naja.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Ist euch klar, dass Conny Klawitter die Conny aus den Büchern ist? Conny auf Katan. Bitte danke. Gruß. Lise.
Gianni, Conny auf Katan, Darmok auf Katan, Gian Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Darmok sagt dir jetzt wieder nichts, ne? Nee. Eine der großartigen, also wirklich eine der großartigsten Star Wars The Next Generation Folgen. Musst du dir mal angucken. Darmok heißt die.
Okay.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen danke, danke.
Der Wind das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Der schoss den armen Kuhu-Kuck Baseladusaladim. Der schoss den lahmen Kuhu-Kuck tot.
Mir wurde auch nie was geschenkt. Die Pest unserer Zeit.
Ja. Nachdem Elon Musk der erste Billionär der Welt wurde, besänftigt Friedrich Merz das Volk. Die Union arbeite hinter den Kulissen mit Hochdruck daran, dass Deutschland bald eigene Billionäre habe.
Sehr gut. Eva und Andreas, Liebe als Botschaft. Wenn du voll mit Liebe bist, dann stört das nur Menschen, die voll mit Scheiße sind. Also macht ihr nichts draus, okay? Lasst euch nicht von Misanthropen ficken.
Benny Dingstar.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarischen Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels und so weiter.
Lernu Esperanton.
Bitte einmal der Regierung Merz erklären, dass in die Geschichte eingehen etwas anderes ist, als Politik aus der Mottenkiste der Geschichte zu machen.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Der Lux gratuliert der Elke-Mama zum Renteneintritt und winkt Sally der Pinguindame fröhlich zu.
10 Jahre noch, 10 Jahre muss ich noch.
Du schaffst das.
Wolf Gratz. Ich hoffe, dass die Leute überhaupt so lange Podcasts hören wollen, sonst muss ich nicht mit 10.
20 Jahre noch.
Ja, so lange hört, da gibt es keine Podcasts mehr, da gibt es kein Internet mehr in 24.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cesare Maribel, Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 20. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, das kann nur Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben, das können nur gegenseitiges Verständnis, Zuhören und Liebe.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
An jedem zweiten Samstag im Monat ist wieder Prüfdemo in den meisten Landeshauptstädten.
Ich war vorgestern Jahre alt, als ich feststellte, dass mich Menschen, die ich als Freunde wahrgenommen habe, mich nur ertragen. Irgendwie schade.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungs-Fernsehpolizisten Jack Bauer. Ambivalentester Crush. Also 24 war ja die Serie, die ja wirklich geil fand. Aber das ist halt wirklich das Muslimfeindlichste, was man sich überhaupt nur angucken kann. Alles Terroristen. Und zwar alle, auch die Mädchen. Wahnsinn.
Deswegen ist auch Folter total angebracht. Und
genau, deswegen darf man sich auch foltern, aber hauptsächlich also nur die Muslime, also die anderen nicht, die sind ja völlig in Ordnung. Also, aber trotzdem unfassbar gut gemacht. Das ist, also das ist wirklich so ein Ding, wo ich denke, oh, nochmal angucken. Ich weiß nicht, aber
das ist wirklich so
Teufelchen und Engelchen auf meiner Schulter.
Damals habe ich es auch gebinged, aber ist gut, muss nicht. Und vor allem, ich finde es krass, ich hatte früher Angst in der S-Bahn, so krass, dass es auf mich gewirkt, wenn jemand eingestiegen ist, wo ich dachte, oh, das könnte ein Terrorist sein. So krass hat es auf mich gewirkt. Deswegen, also ich kann es nicht empfehlen, das zu gucken.
Nee, das habe ich tatsächlich.
Ich glaube schon.
Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie
das
gehabt.
Das war so natürlich nicht nur jetzt diese Serie, sondern das war so das gesamte Klima damals. So nach, ich bin 2003 nach Berlin gekommen, nach 2001. War ja auch, da haben ja alle mitgemacht, weil diese Serie, der Spiegel hatte ständig solche muslimfeindliche Titel und es war ja überall. Naja.
Nee, aber das hat bei mir nicht verfangen. Also so landsmannschaftliche Verachtung, das ist so das Größte, zu dem ich fähig bin. Aber zu denken, hoffentlich jagt er sich nicht in die... Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Ich bin manchmal ausgestiegen.
Krass.
Weil jemand eingestiegen ist, wo ich dachte, ungutes Gefühl. Naja, das ist lange her. Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Ja, der Frühling ist hier. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Blumengießen im Park.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermark.
Tim Klausmeier.
Conny Klawitter.
Andreas Klein.
Ist sie wieder. Isolde Klein.
Danny Kneler.
Das ist die Conny, habe ich gerade gelernt.
Die Conny ist es.
Mhm. Anna und
Conny
Hagen.
Haut Faschos aufs Maul.
Genau die.
Diese Conny-Fakes, total super.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Jeanette Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Dietmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Mannig.
Nevermind.
Die Messboje, Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubich.
Katrin Neumann.
Gung und so weiter.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Josef Planthold, Nils Planthold.
Josef Porter.
Sag ich doch, Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabert, heute seit exakt 17 Jahren diesen schönen Nachnamen und freut sich einfach.
Glückwunsch.
Ach, wenn man Rabe heißt, ist eigentlich alles ganz geil.
Ja, musst du dir eine andere Frau suchen.
Mist.
Axel Rasmussen. Vielleicht Frau Rabe.
So sehr wie du immer kräst, ist das schon in Ordnung. Ich muss jetzt gerade irgendwas, was Modern Family, wo der Nachbar gesagt hat, kümmern Sie sich bitte mal um den Papagei, der macht einen solchen furchtbaren Lärm. Stellt sich raus, es war seine Frau, die seinen Namen gerufen hat. Hast du die Folge gesehen?
Nee.
Dann so, ja, yeah, your parrot, regt sich auf. Und hier Ed O'Neill, also der Opa aus der Familie, steht da und sagt, hey, what parrot? I don't know, we don't have a parrot. Und er heißt halt Jay. Und dann kommt er aus dem Hintergrund, ruft seine Frau, Jay! Das war wirklich super. Ja.
Da muss man auch gesehen haben.
Dispatches from the Nerd Reich. Renaming the Department of Defense, 125 Millionen. Attacking Iran, 25 Milliarden. Losing your first war, priceless.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henke.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Most the Techie kriegt gerade gar nichts gebacken, auch keine neuen Verwünschungen für Löwenentführungen, also gelten die alten weiter. Nie, sagt ähnliche Hinweise bitte an löwenhilfe@text.guru. Löwe, komm nach Hause.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konses Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia T. aus D. schwitzt, während die Hündin hechelnd neben ihr liegt.
Claudia Tajow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind in der Grillsaison angekommen und Priscilla und Gwyneth Mothworth sorgen für hochprozentige Salate und bunte Getränke. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
Stefan Zimmermann.
Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 19. Juni 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.